Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Vorgebirgsmagazins. Der Förderverein Haus der Alfterer Geschichte und das geplante Wörterbuch Ob Platt sind unsere Themen heute Abend. Und nach dem Gespräch, das wird so gegen 10 vor 10 sein, haben wir noch ein paar Veranstaltungstipps aus dem Vorgebirge für Sie. Ich werde Sie heute Abend durch diese Sendung begleiten. Mein Name ist Carmen Gerstenmeier. Schön, dass Sie bei uns sind. Wer spricht heute noch das Alfterer Platt? Wer weiß noch, was es heißt? Ob de Bildere zu Keue? Weil es in Vergessenheit zu drohen gerät, hat der Förderverein Haus der Alfterer Geschichte ein Mitmachwörterbuch angestoßen. Über dieses Projekt und den Verein an sich unterhält sich mein Kollege Norbert Dagel mit zwei Uralfterern.
Fangen wir mal klassisch an, mit einem leicht abgewandelten Wort aus Goethes Faust. Die Worte höre ich wohl, allein mir fehlt die Sprache. Soll heißen, nach über 40 Jahren im Rheinland verstehe ich, fast jedes plattgesprochene Wort. Nur mit der Sprache, das wird nichts. Das ist eher so ein Hochdeutsch mit Knubbeln. Und das klappt schon gar nicht, wenn ich zwei Gäste im Studio habe, die dieses Platt perfekt beherrschen, weil es ihre Muttersprache ist. Er ist der Vorsitzende des Fördervereins Haus der Alfterer Geschichte und Initiator eines Mitmachwörterbuches, um das es heute Abend gehen soll. Ich begrüße den Alfterer Ortsvorsteher Werner Jaruch. Guten Abend.
Guten Abend.
Die Alfterer Geschichte, die Sprache, die Verzelcher und die Lück kennt wahrscheinlich niemand besser als er, weil seine Familie seit 1620 in Alfter beheimatet ist. Ich freue mich, dass Paul Fassbender heute Abend hier ist. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Gibt es eigentlich einen Ausdruck, eine Redewendung für jemanden, der kein Platt spricht? Ist das schon ausländisch?
Ja, ausländisch will ich nicht sagen, aber das ist eine Imi, ne?
Eine Imitierte.
In Bayern liegt viel an der Erhaltung von Traditionen und dazu gehört natürlich auch die Erhaltung und vielleicht sogar die Wiederbelebung der ursprünglichen Alltags- oder Umgangssprache unseres Ortes, Alfter. Dazu kommen wir später noch. Aber Sprache ist ja nur ein Teil der Geschichte eines Ortes und der Förderverein Haus der Alfterer Geschichte will viel mehr und macht auch viel mehr. Werner Jaruch, der Wunsch, die Idee, diese Traditionspflege in einem Verein zu etablieren, kam Ihnen schon vor mehr als 30 Jahren.
Ja, die ersten Gedankengänge waren schon vor 30 Jahren, man müsste im Konjunktiv, man müsste Alfter mal wieder so richtig schön von vorne her publik machen. Was Alfter fröte mal wo? Jetzt kann ich mal platt zwischendurch, wenn das genehm ist.
Ich verstehe es.
Sie verstehen es ja, oder Sie verstehen es ja, das ist ja gut. Und insofern kam mir das früher schon so vor, dass wir ein bisschen ins Hintertreffen kamen als Alfterer, als Uralfterer. Da habe ich mir gedacht, das muss ein bisschen anders werden. Man könnte bitte so ein bisschen in Richtung Plattkalle, die alten Alfterer, die Uralfterer, die können ja noch, die donnern doch noch ab und zu. Aber hier und da wird, wie ich das jetzt auch mache, so zwischendurch mal ein bisschen Hochdeutsch mit reingeschmissen und dann besinnt man sich wieder auf die alte Sprache und kalt wieder platt. Bei dir geht das wahrscheinlich ähnlich.
Also ich habe mich mit meiner Frau jetzt darüber unterhalten, jetzt war ja Hochdeutsch zu Kalle.
Ja.
Und dann hat die mir noch bestätigt, sag mal, früher in meiner Familie wurde nur platt gesprochen. Das war normal. Ja. Und das Umstellen, meine Frau ist aus Norddeutschland, dann von dem Platt immer wieder ins Hochdeutsche überzuwechseln, das ging fließend, das war überhaupt kein Problem. Und jetzt will ich den Werner Jaruch noch mal ergänzen. Ich glaube, man braucht ein gewisses Alter, um die Lebensqualität in einer Dorfgemeinschaft leben zu dürfen, dass man das einfach mal dann ab einem gewissen Alter begreift. Und ich bin mir dieser Lebensqualität sehr bewusst. Und deswegen möchte ich dann auch dazu beitragen, diese Kultur einer Dorfgemeinschaft zu erhalten, zu unterstützen.
Sind Sie schon ein ganzes Stück weiter, als ich eigentlich gedanklich bin? Ich wollte zunächst mal auf den Förderverein zurückkommen, auf die Gründung und auf die Ursprünge des Fördervereins. Die haben vor etwa 30 Jahren in Ihrem Kopf angefangen.
Ja, in meinem Kopf schwirrt dieser Gedankengang schon seit fast 30 Jahren. Ich will nicht mich genau festlegen, aber jedenfalls seit längerer Zeit. Obwohl ich eine ganze Zeit lang gar nicht hier in Alfter zu Hause war, in Anführungsstrichen. Ich war in der Weltgeschichte rum, auf Reisen sozusagen, beruflich. Und als ich wieder zurückkam, da wurde der Gedankengang, der vorher schon irgendwie im Hinterstübchen war, erst richtig manifestiert. Aber wie kriege ich das jetzt gestimmt? Wie kriege ich das hin, dass beispielsweise auf der Geschichte, auf der Mundart, egal wie auch immer, den nächsten Generationen, der jetzigen Generation, den nächsten Generationen wieder näher gebracht werden kann? So, und dann kam der Gedanke, okay, man sucht sich erstmal ein Häuschen, wo man sammelt, wo man die Geschichte von Alter sammelt, wo man entsprechende Gerätschaften zusammenträgt und vor allen Dingen, wo man mit Leuten sich zusammensetzen kann, die dann noch Plattkalle können und auf diese Art und Weise Alter in der Ursprungsform wieder zu gestalten. Das war dann der Gedankengang in Richtung Haus. Das war zuerst mal das Bürgerhaus oder die alte Schule. Und die war dann, da waren wir schon drin, dann wurde es immer mehr für uns zusammengestrichen. Das heißt, wir waren im ganzen Haus drin am Anfang. Dann ging aber das los. Oben war das Rote Kreuz plötzlich einquartiert, dann waren die Asylanten drin. Und es blieb zum Schluss nur noch ein Raum, ein Doppelraum, zwei Klassenräume in dem Haus übrig. Da waren wir zu wenig. Die hätten wir noch teilen müssen mit anderen Leuten. So, und dann fügte sich das Schicksal folgendermaßen am Pfarrfest, so sich mit Pastor,
das war 2008.
Zusammen, ja, und sage ich, hör mal zu, weil gerade das Jugendheim hinter der Kirche frei wurde, die Asylanten waren ausgezogen, das Haus sollte renoviert werden und dann an Architekten vermietet werden. Und da haben wir zwei uns zusammengesetzt bei einem Glas Kölsch und habe ihm das unterbreitet nach dem Motto, sag hören's gehabt, könnt ich das alle Jugendheim nicht haben für meine Zwecke als Haus der alten Geschichte? Die sagt, ja, warum nicht? Ja, aber da fingen die Schwierigkeiten erst an. Er sagt, ja, der Kirchenrat war sich nicht so ganz einig darüber, ob wir das hätten machen sollen als Verein, weil sie ja hätten Einnahmen gehabt. Das ist nicht wenig, ne? So zwischen 800 und 1000 Euro pro Monat. Wir als Ortsausschuss hätten das mit 38 Vereinen doch nie stemmen können. Reicht denn der Junge? Den heiligen Männern, wie ich immer sage. Eine Fürschlag immer, überlasst uns das Haus. Wir kümmern uns um alles. Wir bezahlen die Nebenkosten, alles Mögliche. Ihr stellt uns das Ding nur zur Verfügung. Wir machen einen Nutzungsvertrag. Und jetzt muss ich das Ganze mal so sagen. Mir hat die auch gejellt, ne? Und ja, die hatten dann irgendwas über 45.000, 47.000 Euro hatten sie dann veranschlagt, um das Ganze auf Vordermann zu bringen. Und jetzt geht der fast, wenn ich Paul in Gespräch. Paul hat mir dann persönlich nochmal das gegengerechnet nach dem Motto, wie es tatsächlich aus seiner Sicht aussehen würde, wenn wir dann das wirklich selber machen. Und Paul, jetzt bist du dran.
Okay, sag mal, meine Ursprünge jetzt in Verbindung zur Dorfgemeinschaft, die bestehen seit 40 Jahren im Heimatverein. So, im Heimatverein hat man damals ja auch schon versucht, in der Richtung etwas aufzubauen. Das ist aber nie richtig zu Potte gekommen. Und der Werner hat im Prinzip hier eine Idee aufgegriffen, die eigentlich Sache des Heimatvereins gewesen wäre, die sich ansonsten große Verdienste um die Dorfgemeinschaft Alter machen, mit dem Jakob-Wahlen-Park, mit dem Böhling, mit dem Aufstellen von über 100 Bänken. Aber die Kultur der Heimat so den Menschen nahezubringen, das ist da irgendwie verloren gegangen. Das hat man einfach nie so richtig verfolgt. Und da kam im Prinzip jetzt hier, da war er ja auch mit der Idee, mit dem Haus der Auf der Geschichte, wo ich am Anfang sehr skeptisch war. Aber ich habe ihm den finanziellen Rahmen auf das Maß hin reduziert, wie es finanziell vernünftig zu verkraften war. Und das war dann im Prinzip der Beginn unserer Zusammenarbeit.
Im Heimatverein bin ich auch seit ewigen Zeiten drin. Und ich will auch mit meiner Geschichte oder mit unserer Geschichte, Haus des der Auf der Geschichte, nicht als Gegenpol für den Heimatverein wirken oder dastehen, sondern es soll eine Ergänzung sein von beiden Vereinigungen. Der Heimatverein ist ja auch Mitglied bei uns im Haus der Geschichte und wir sind umgekehrt Mitglied im Heimatverein. Ja, aber wie macht man einen Verein, der gemeinnützig ist, der förderungswürdig ist? Jetzt kürzt ihr, ne? Da haben wir dann gedacht, okay, wir müssen einen Verein machen, der diese Voraussetzungen erfüllt. Ja, und da kam mir der Gedanke, ich könnte ja mal eine Gründungsversammlung einberufen. Ja, und wir haben das dann am 19. März 2009 in der Kron getroffen. Es sind sage und schreibe 42 Leute erschienen und davon sind nur 40 ad hoc Mitglied geworden, am gleichen Abend noch. Dann haben wir eine Satzung zurecht gezaubert, wenn ich das Zaubern in Anführungsstrichen mal sagen darf. Ich hatte da in dieser Richtung Satzungsmachen noch ja keine Ahnung. Aber ich habe da mal nachgehorcht und da mal nachgehorcht. Und wie macht man die jetzt gemeinnützigkeitskonform? Das ist uns gelungen. Wir haben dann diesen Verein dann beim Amtsgericht angemeldet, beim Finanzamt und die ganzen Wege, die man dann machen musste. Ja, und irgendwann mal eben 2-3 Monate später waren wir eingetragener Verein gemeinnützig. Und wenn sie eintreten wollen, können sie machen. Die Spenden, die sie dann jeweils, die können sie auch absetzen.
Das war ein ziemlich ausführlicher Ausflug in die Geschichte des Vereins. Ja. Aber der Verein betreut nicht nur die ortsgeschichtliche Sammlung im Haus der Geschichte, er kümmert sich auch um Denkmäler in Alfter. Ja. Und er kümmert sich, und darüber wollen wir auch gleich sprechen, um die Sprache, um das Alfterer Platt. Das alles gleich auf der anderen Seite der Musik. Also bleiben Sie bei uns. Es gibt da diesen Spruch, wenn man nicht mehr weiter weiß, dann gründet man einen Arbeitskreis. Dass dabei auch was Sinnvolles rauskommen kann, das beweisen unter anderem drei Arbeitskreise, die der Förderverein gegründet hat. Da ist zum einen das Projekt Friedensweg, ein Weg mit der Christusstatue, die ja zum Teil auf feindlichem Gebiet liegt, wie Sie immer sagen, nämlich an der Grenze zwischen Alfter und Reusdorf. Warum hat sich der Förderverein den Friedensweg als Projekt gewählt?
Der Friedensweg als solches gehört eigentlich zur Alfter Geschichte dazu. Obwohl das halbe-halbe ist, einmal Reusdorf bzw. Gemeinde Bornheim oder Stadt Bornheim besser gesagt und Gemeinde Alfter. Das ist aber erst nach der Gebietsreform so passiert. Vor dem war das so, dass der gesamte Friedensweg auf Alfter Gebiet war. Und nachher ist diese Trennung zwischen beiden Staaten, hätte ich mal gesagt, erfolgt ist. So, und das ist ein Stück Alfter Geschichte, die Willi Maucher und Heinrich Kempf gemeinsam aufgebaut haben. Und für meine Begriffe und für unsere Begriffe ist das eine Dependance für den Alfter Verein Haus Alfter Geschichte. Oder für den Heimatverein, wie man es jetzt auch betrachten will. Ja, beide sind ja miteinander eng verzahnt.
Also das ist eigentlich Bestandteil der Ortschaft Alfter, dem sich der Haus der Alfter Geschichte annimmt. Ein Pflege, der die Christusstatue renoviert hat, der die Wege in Ordnung hält, der die Sträucher beischneidet. Das ist eine originäre Aufgabe, die das Haus der Alfter Geschichte sich gestellt hat. Das ist eigentlich eine Parallele zu eben dem Haus der Alfter Geschichte.
Ja, ich muss aber dazu einschränkenderweise sagen, dass wir als Verein direkt das nicht tun, sondern die Arbeitsgruppe Coole Wampe, die von Anfang an, seit 2002, da waren wir ja noch gar nicht da, die Pflege des Friedensweges übernommen hat. Und die sind auf uns zugekommen und haben gesagt, sie wollten im Haus, in dem Verein Haus Alter Geschichte, im Förderverein, mit unterkommen. Und da haben wir gesagt, okay, dann ist die Arbeitsgruppe Coole Wampe, die für den Friedensweg zuständig ist, bei uns als Arbeitsgruppe, als Dependance mit drin.
Also unter dem Dach.
Unter der Dachorganisation
Haus Alfter Geschichte. Ja.
Ja, wenn ich da gleich weiter eingreifen darf oder einhaken kann, der Judas Thaddäus, die Kapelle, die ist gepflegt oder wurde gepflegt seinerzeit schon von meiner Vorgängerin im Amte, die Grete Offermann, von den katholischen Frauen, wird heute noch dementsprechend betreut, gepflegt und gemacht. Und an den Förderverein Haus Alfter Geschichte ist dann der damalige Besitzer dieses Grundstückes und der Kapelle dann, wenn wir so wollen, herangetreten, hat dann gesagt, ich übermache euch das, ja, überlasse das und überschreibe euch das. Ja, das ist leicht gesagt gewesen, aber wer denjenigen kennt, ich nenne den Namen jetzt mal nicht, der weiß mittlerweile, dass das ein bisschen länger gedauert hat, ne? Also es hat jetzt lange gedauert.
Sehr kompliziert.
Sehr kompliziert und es waren noch Hürden zu überwinden, die ich früher ja nicht gekannt habe. Aber mittlerweile ist es so, wir haben die zweite Arbeitsgruppe, Judas Thaddäus, die katholischen Frauen immer noch betreuen und entsprechend pflegen. Und dann kam jüngst die dritte Arbeitsgruppe dazu.
Wenn ich da gerade noch mal einhaken darf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gibt es noch ein Kuriosum mit dieser Kapelle. Die steht auf dem verkehrten Grundstück?
Ja, das kommt dazu. Oh, du, da kennst du jetzt sagen.
Ja, also der Samenhändler Schmitz hatte seinerzeit in Köln am Römerplätzchen ein großes Gebäude erworben und hat eine Samenhandlung eingerichtet. Das war 1931 und das war damals eine hochriskante Investition für ihn. Und er war sehr fromm, sehr katholisch und er hat dann gelobt, wenn das funktioniert, dann werde ich in Alfter eine Kapelle bauen. So, und dann hat er dann oben diesen Vorsatz umgesetzt, aber aus welchem Grund auch immer. Die Kapelle steht neben seinem Grundstück, und zwar 5 Meter daneben. Wie das passiert ist, kann heute keiner mehr nachvollziehen, aber auf jeden Fall stand sie dann eben auf dem Grundstück hier dieses besagten Verhandlungspartners von dem Werner Jaroch. Das ist jetzt 80 Jahre alt, es wird immer besucht, wenn man da vorbeikommt. Es sind immer Leute da, die in der Kapelle beten und ihre Sorgen, ihre Nöte dem Heiligen Judas Thaddäus vortragen. Und auf jeden Fall ist es toll, dass es gelungen ist, diese Kapelle zu übernehmen.
Ja, aber zu dem Grund, darf ich gerade sagen, zu dem Grundstück und der Kapelle als solches, sei jetzt gesagt, es ist jetzt die Kapelle steht mittlerweile auf dem richtigen Grundstück, weil die Vermessungsgrundlage gegeben ist. Nach Baurecht wurde es vermessen und das Grundstück und die Kapelle gehört jetzt dem Förderverein Haus der Aftergeschichte. Das sei nur zur Richtigstellung erwähnt. Sonst haben wir noch wieder erzählt, dass dieselbe, nee, das ist mir oder das ist das steht auf falsche Grundstück. Nee, jetzt ist alles korrekt.
Gut, dann haben wir das auch geregelt. Und dann gibt es noch einen dritten Arbeitskreis, Sie haben es gerade schon angesprochen, der sich um die Pflege des Bräuchparks kümmert.
Ja, das sind die Bruchpaten, die den Bruch seinerzeit in Pflege genommen haben, als Patenschaft in Pflege genommen haben. Und die haben dann bei uns angeklopft, ich muss das immer wieder so sagen, ob sie nicht zu uns im Förderverein Haus der Aftergeschichte aktiv werden können. Vom Vorstand aus gesagt ja, aber nicht nur als Bruchpaten, sondern ganz einfach als Arbeitsgruppe Wasser. Warum? Vor ca. 100 Jahren oder um das 1900 herum, da war ja Alfter noch nicht irgendwie mit einer normalen Wasserleitung versehen, sondern ganz einfach, da wird Sprüngchen. Da wird Pötze.
An der Bach.
Das heißt, man hat das Trinkwasser in Kannen, in Töte. Ja, Töte ist übrigens Kannen, da kommen wir danach später nochmal drauf. Gesammelt für Waschungen, für zu kochen, für alles Mögliche. So, und wann dann die erste Wasserleitung und wie die verlegt wurde und wie das gegründet war, der Brunnen gebaut wurde oder sonst was, dafür soll sich jetzt die Arbeitsgruppe Wasser, sprich Bruchpaten, interessieren, niederschreiben, festhalten, sodass dann die Nachwelt demnächst weiß, wo die Alafter damals das Wasser gekriegt hat.
Also parallel dazu, ich habe damals hier in Ohlsdorf so einen Pumpenbrunnen, da gab es an der Bach einen Pumpenbrunnen. Ich als Kind habe das noch miterlebt, dass wir an den Brunnen gingen und haben da das Wasser gepumpt im Sommer. Für uns, um Durst zu löschen.
Oder Birkow.
Beim Schrönkchen.
Also, das zu eruieren, ist jetzt Aufgabe der dritten Arbeitsgruppe. Mögen noch viele Arbeitsgruppen zu uns stoßen. Je mehr kriegen wir jedoch.
Eigentlich sind das ja schon genug Baustellen, aber der Förderverein ist ja unermüdlich und jetzt soll auch noch ein Buch dazu kommen. Dass die Stachelbeere nicht nur Krückele heißt, was ein Darmschoner ist, und dass die Pelzstrauß in Alfter nichts mit einem Fell zu tun hat, darüber rede ich gleich mit Werner Jaroch und Paul Fassbender. Mein Name ist Norbert Dagel. Der Förderverein und das Alfterer Platt, das ist unser Thema heute Abend im Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten. Meine Gäste sind Werner Jaroch und Paul Fassbender. Und wenn die beiden sich in ihrem Alfterer Platt unterhalten würden, naja gut, verstehen könnte ich einiges, aber sprechen, nee, kannst du knicken. Aber so geht's nicht nur mir als Imi, sondern es sind auch immer mehr Alfterer, die so ihre Probleme haben mit der alten Sprache. Und das darf so nicht passieren, dass man das Alfterer Platt nicht mehr versteht oder dass man es nicht mehr spricht. Werner Jaroch, da musste was passieren.
Ja, da möchte passieren, das ist wahr. Und zwar, Sie haben schon richtig gesagt, dass das Alfterer Platt in Mitleidenschaft gezogen, um das mal so auszudrücken. Und es muss gepflegt werden. Ja, und dann ist mir der Gedanke gekommen, wer kann überhaupt noch platt? Ein paar Ältere, die reifere Jugend, sage ich immer, die kann das noch. Die anderen, die können es zwar verstanden, die Emis, aber Kalle kann es kaum mehr. Aber jetzt könnte Josef Rauch zur Geschichte von Alf der Gehüt platt zu sprechen. Aber die Begriffe, die Wörter, die wissen wir alle. Und da kam mir der Gedanke, naja, man könnte ja unser Wörterbuch in Alf der Platt machen. Platt, Hochdeutsch, Hochdeutsch, Platt. So, gesagt, getan. Aber wie haben wir das gemacht? Ja, ich habe Kuli, Papier, überall in der Tasche gehabt und jedes Mal, wenn man ein Wort einfällt, Opierschreiber, die Bedeutung da hänge, sodass dann ein Sammelsurium von naja, mittlerweile 3000 Wörtern zusammengekommen sind. Aber ich denke mir, das ist nur ein Bruchteil von dem, was Alf der Platt ein Wort ausmacht. So, und jetzt gehört noch jetzt dazu, wo eben von gesprochen worden ist, von den Straßenbezeichnungen, von Flurbezeichnungen und hol mich der Doll, wovon auch immer. Diese platten Ausdrücke, die da vorherrschen, wie Pelzstrauß oder Propfert oder sonst hier, das sind Begriffe, die aus der damaligen Zeit übernommen worden sind und den entsprechenden Touch haben. So, Paul, du wohnst auf der Lohheck. Was ist überhaupt der Lohheck?
Naja, Lohheck, das heißt mit zwei H, Lohe. Und zwar früher wurde aus der Eichenlohe wurde das Leder gegerbt. So, und das Holz wurde, die Eichen wurden abgemacht, wurden oben auf der Anhöhe wurden die gelagert und da wurde die Schale abgemacht. Und die wurde dann wiederum an die Lederfabriken, die hier damals in Rohsdorf war, Jammersbach. Die hatten, glaube ich, 200-300 Leute beschäftigt. Da war mein Großvater, der war bei der Firma Linden. Das ist, wo heute die Wesselwerke, oder früher die Wesselwerke waren. Da ist heute der Handwerkerhof. Da war eine große Lederfabrik. Und da wurde die Eichenlohe hin verkauft. Und deswegen nannte man den Weg, wo diese Eichenstämme runtergefahren wurde vom Wald durch den Ort, nannte man den Lohheckenweg. Also mit zwei H gesprochen.
Und deswegen ist das doch platt. Lohheck.
Der Lohheck, ja.
Wo wir jetzt schon gerade bei den Straßennamen sind, was heißt denn nun Pelzstrauß?
Pelzstrauß oder Pelzstraße ist der Begriff übernommen, wo die Straße jetzt durchführt, wo sie jetzt ist, als Pelzstraße. Da war früher ein Ortsteil von Alfter, der aus Kusselgelände, also eine baumlose Gegend. Und das nannte man Pelz. Und der Weg und die Straße, die dahin führte, in diesem baumlosen Ortsteil, nannte man dann Pelzstraße. Und auf Hochdeutsch heißt das dann Pelzstraße. Hat mit Tierbekleidung oder sonst wie überhaupt nichts zu tun.
Nee. Es gibt noch eine Stelle auf der Kronenstraße, nämlich die tiefste Stelle. Hochdeutsch heißt sie Eulenloch. Ich sage jetzt gar nicht, wie es auf Platt heißt.
Üleloch.
Hat aber auch nichts mit Eulen zu tun.
Nee. Paul, ist das gut?
Nee.
Dann muss ich das sagen. Üleloch, ja, das bedeutet, in dieser tiefsten Stelle der Kronenstraße gab es ein bestimmtes Tonvorkommen. Und diejenigen, die den Ton bearbeitet hatten, das waren die Üle. Und die haben aus der Üle, aus dem Ton, Keramiksachen oder Teller oder sonst was gebastelt. Und das war die tiefste Stelle.
Erste war die Höhe.
Und wenn wir jetzt gerade in der Kronenstraße sind, da jüngere Stückchen dabei herum an der Krone vorbei und dann auf der Schmütteberg. Kennst du den Schmütteberg?
Ja,
warum ist der Schmütteberg? Früher war im Dorf ein Schmütt. Eine Schmiede, ja, so, und die war ja mit offenem Feuer, arbeiteten die ja, ne, die Metallbearbeitung und dergleichen mehr. Und früher, ja, wird die Däche aus Stroh. So, und der Wind, der Wönk, der kam immer aus dem Westen. Also muss die Schmütt an die westlichste Stelle gesetzt werden, oder besser gesagt an die östlichste Stelle, aus dem Ort heraus aufgebaut werden, damit der Wind die Funken, die sich bildeten bei der Metallbearbeitung, aus dem Ort rausgeweht wurden und nicht ein Dörberin. Und deswegen heißt das der Schmittenberg, weil das auf dem Hügel da war. Und ja, das ist der Schmittenberg.
Gut, damit haben wir dann jetzt mal ein kleines Beispiel für die Ortsbezeichnung, für die Straßennamen. Irgendwann haben sie dann auch mal Redewendungen aufgeschnappt und haben gedacht, das muss da auch mit rein. Ihre Lieblingsredewendung, sagen Sie selbst?
Wenn ich die jetzt noch wüsste.
Et jedere.
Ach, et jedere, ja, ja.
Ja, ja.
Jedere, die Hansen im Jahr. Ja, das ist klar.
Und da stand fest, das muss also auch mit rein. Und dann kamen wieder ein paar hundert Zettel dazu.
Da kam wieder ja dabei. Wir haben erst noch darüber gesprochen. Essen in Eile, dann isst man ja den Stundsfuß. Ne? Stehenden Fußes essen. Stundsfuß essen.
Ich habe da jetzt ein Buch jetzt in meinem Urlaub gelesen von Schmidt-Ross. Das ist von 1968. Kölsch, wie es nicht im Wörterbuch steht. Und ich schätze mal, da sind zwischen 2.500 und 3.000 solche kölsche Worte, die bestimmte Dinge ausdrücken, aber die nicht nur eine Sache ausdrücken, sondern zwei, drei, vier Sachen. Und dann kommt es da auf die Betonung an, die je nachdem genau das Gegenteil wiedergeben wie für das andere Wort.
Dann kann ich ja jetzt mal meine beiden Experten testen. Ja. Sie dürfen ruhig lachen, wenn es sich bescheuert bei mir anhört. Macht nichts. Ob der Bilderekeue.
Ob der Bilderekeue ist das.
Sehen Sie schon verkehrt.
Ja. Wenn der Zenk ist, dann ist die Felge da oben, das sind die Bilder. Und wenn er dort drauf keust, das heißt dann ob der Bilderekeue.
Ja, das kenne ich noch nicht.
Hast du ihn gesehen noch? Das ist also der ganze Dummheit.
Gut, machen wir noch einen Test. Ja. Der Head Ever de Moorbummele.
Ja. Ja, der Moorbummele. Hör, kann man die nicht am Bummel, aber du besitzt dran.
Ja, nee, das ist ein alter Ausdruck. Das ist also, der ist betrübt, der ist deprimiert, der hat irgendwas Negatives erfahren.
Ja. Und wie würden Sie in Ihrer Sprache sagen, wenn wir jetzt mal eine kurze Pause machen sollten?
Na, wie soll man das? Lass uns verlieren, wir kommen aus Wetter.
Dann doch mal das.
Ja.
Das Ganze ist ja ein Fass ohne Boden, wenn man einmal angefangen hat, so in der Vergangenheit rumzukramen. Und dabei haben wir festgestellt, oder haben Sie festgestellt, dass man viele Familien eigentlich gar nicht unter ihrem richtigen Namen kannte, sondern jede Familie, jedes Mitglied der Familie hatte einen ganz speziellen Beinamen oder Spitznamen.
Okay. Ich sag mal, wenn man über jemanden sprach und sagte, der Adolf Weber, den habe ich jetzt heute Morgen getroffen, da wusste man nicht, wer war das? Aber wenn man sich Flette Döllefanische getroffen, da wusste man sofort, wer war. Ob das der Manesse Köbes war, da wusste man, das ist der Manesse Köbes. Aber dass der Fianden hieß, das war eigentlich weniger bekannt, sondern die waren, fast jeder hatte einen Zweitnamen. Ja. Und zwar war ein Lehrer, der hat da maßgeblich zu beigetragen, der gab jedem Kind irgendwie einen Namen. Das war dann eben der Hase Mattes. Du löst wie ein Hase. Und im Moment war für ihn der Name prägend. Das war eben Hennesse Mattes, kannte man nicht, aber Hase Mattes, der kannte man.
Du selbst, gerade für Jan. Also die Beinamen sind ja meistens dann gegeben worden nach der Eigenschaft, nach dem Beruf, nach welchen Kriterien auch immer. Und bei Fianden fällt mir jetzt gerade in, dass bei was die Fianden so Spirikowe, die Kochebäckisch hieße.
Ja.
Die werden Höcknose genannt, bei Kochebäckisch, nicht Fianden. Fianden gibt es ja auch mehrere, in dem ganzen Dorf verteilt. Aber wenn das selbst Kochebäckisch, da weißt du ganz genau, das sind die Fianden aus Birkau.
Genau so.
Jetzt gütet, warum heißen die Kochebäckisch? Fröte wurde sich nicht vorbei jetzt verdient. Die Fiandens hatten die Eigenschaft, wenn Birkau eine Kirmes war oder Annafest, also Kirmes war, die Kuchen backen und deten das auf der Kirmes verkaufen, ob das hier in Alfter war, in Bonnem oder Märte, egal wie immer. So, und da die das machten, war die Bezeichnung, wer sie gemäht haben, Kuchenbäcke. Und jeder wusste Bescheid, wer gemäht war.
Werner, Johann Hensler, kennst du nicht. Aber steht schon Sannes.
Der kenn ich.
So einfach.
Gibt es eigentlich in der Aussprache zwischen den einzelnen Ortsteilen von Alfter, sagen wir jetzt mal Gielsdorf und Witterschlick, gibt es da für bestimmte Begriffe auch schon wieder unterschiedliche Sprachweisen?
Ja, Sie haben hier jetzt von Krükel gesagt, ne?
Stachelbeeren.
Ja, Stachelbeeren. Da jeder hat der Unterschied in Alfter City, sage ich immer, also Alfter Ort, da ist nicht Stachelbeeren, Krükel, mit K, Krükel. Ein bisschen rüber zu, sagen wir mal, in die Südstanderin, Witterschlick oder Vollmerschow oder dergleichen. Hier ist ein Krüppöller mit P, wie Paula. Und hier in Märte ist ein Krügler wie Knurschele. Hier sind wir im feindlichen Ausland, wir müssen nur noch Fremdsprache lehren.
Ja, ja. Das ist alles sehr differenziert. Also zwischen den einzelnen Ortschaften. Die sind nicht gravierend, genauso wie zwischen Köln und Bonn.
Ja.
Da gibt es schon größere Unterschiede.
Und dazwischen liegt es Vorgebirge.
Ja.
Und die Sprachvarianten, oder Mundartvarianten, die von Bonn bis Köln sind, die sind in verschiedenen Begriffen, Ausdrücken ganz vehement. In vielen ist das einheitlich, aber in verschiedenen Sachen, speziellen Eigennamen, da haben wir schon Unterschiede. Und zwar innerhalb von einem Abschnitt von 3 Kilometern zum Beispiel. Ja. Gibt es verschiedene Ausdrücke bzw. Bezeichnungen für eine dieselbe Sache.
Das wird sich in irgendeiner Form alles in diesem geplanten Buch wiederfinden. Weitere Bestandteile sollen ja noch sein, dass Gedichte mit reinkommen, Flurbezeichnungen. Können wir jetzt gar nicht mehr drüber sprechen. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, dass es auch drin vorkommt. Aber es gibt noch eine weitere interessante Forschung, die der Paul Fassbinder betrieben hat. Er hat recherchiert, dass zwischen 1930 und 1970 über 240 Gewerbebetriebe in Alfter angesiedelt waren. Wie kommt man auf die Idee, sowas zu recherchieren? Und wie haben Sie das gemacht?
Ja, das war einfach ein Gespräch mit meiner Cousine, Erna Reis. Wir kamen ins Gespräch über die frühere Zeit. Und dann sagte sie, wir hatten früher in Alfter 21 Lebensmittelgeschäfte. Aber das kann nicht stimmen. Und sagte, doch, ich habe sie hier aufgeschrieben. Und hatte die feinsäuberlich, hatte die notiert und ich kannte sie alle. Und dann habe ich mich auf einen Samstag, Sonntag aufgemacht mit einem Block und bin durch die Straßen von Alfter gegangen und habe dann die Firmen, die Geschäfte aus meiner Erinnerung notiert. Und ich kam dann auf 100, glaube ich, 74. Und ich habe die abtippen lassen, habe sie dem Werner Jaroch zur Verfügung gestellt und er hatte den ausgedruckt und hat die bei den Banken, bei der Raiffeisenbank und bei der Kreissparkasse ausgelegt und bei den Gaststätten, hat dann drunter geschrieben, wer da noch Ergänzungen hat, möge dies bitte tun. Da kamen noch 75 zusätzliche Firmen und Geschäfte kamen dazu. Da gab es nur als Beispiel 7 Metzger, 3 Viehhändler, 6 oder 7 Spediteure. Das waren alles Klein- und Kleinstunternehmer, wo der Inhaber gleichzeitig auch der einzige Angestellte war und der so sein Brot verdiente. Und da muss man sich nochmal dabei vorstellen, welches Sortiment hatten die Lebensmittelgeschäfte. Wenn ich einkaufen ging, dann sehe ich Preustrina, da war die Theke, die war gleichzeitig auch die Dorfpsychologin. Wenn die Frauen ihre Probleme hatten, dann hatte die da einen Stuhl stehen und dann tauschten die sich aus und die erzählten ihre Sorgen und Probleme, die sie zu Hause hatte. Und dann war dann eben hinten die Säcke mit Salz und mit Mehl und mit Zucker und dann wurden die in Tüten abgefüllt mit so einer Schepp und dann wurden die gewogen und dann gingen die dann eben da eben einkaufen und ließen sich denn von Preustrina in ihren Sorgen und Nöten beraten.
Soweit ich weiß, sind diese Informationen noch nicht vorgesehen in dem Nachschlagewerk, aber auf ein paar Seiten kommt es jetzt auch nicht mehr an, ne?
Das sagen Sie so, Eva. Also wenn ich alles zusammenkriege, was ich zusammen haben will, da ist Brockhaus Janis hier. Da kommt es wirklich nicht auf eine oder zwei. Das sind insgesamt 4 Seiten. Wenn man das jetzt mal so zusammenträgt, in der Form, wie ich es gemacht habe, sind das über 240 Geschäfte, Läden und dergleichen mehr, Handwerksbetriebe. Ich möchte nur eines hinterherjagen noch. Der Ortsteil Alfter hat derzeit 9.500 Einwohner, so ungefähr. Und Geschäfte und Gewerbetreibende kannst du mehr oder weniger an 2 Händen abzählen. Zu der Zeit, wo jetzt 1970
bis 3.000
Einwohner. Da waren 3.000 Einwohner und da gab es 240, 250 Gewerbetreibende.
Muss man dabei,
die Relation zueinander muss man sich
mal vorstellen. Jetzt muss man noch dabei sagen, dann gab es auch noch 300 Land- und Nebenerwerbslandwirte dazu. Das heißt, im Prinzip war fast jede Familie irgendwie selbstständig. Es gab wenige, die zur Arbeit gingen.
In Alfter?
In Alfter.
Anders auch dadurch in Wörtelschlück.
Anders war das in Witterschlick. Da war eben die Industrie, da war die Tongruben, da war die Fliesenindustrie, da war eine ganz andere Situation. Ja. Aber in Alfter war fast in jedem Haus, war das irgendwie ein selbstständiges Unternehmen.
Darf ich eine Story noch erzählen? Ganz kurz. Nebenerwerbslandwirte und Nebenerwerb in Richtung Geschäft. Langisch, Karl und Thea. Die hatten Landwirtschaft, jetzt ein Pittele, und hatten ein Schuhgeschäft. Und der Opa war, glaube ich, sogar Schuster.
So. Der war Schuster, ja.
Der war Schuster. So. Und wenn die jetzt unbedingt ins Feld mussten, dann haben die einen Zettel auf die Tür geschrieben, sind im Feld, kommen um 5 Uhr wieder. Das machen sie heute mal, wenn sie da jetzt irgendwo einen Laden betreten wollen und da steht ein Zettel drauf, ich komme um 5 Uhr zurück. Der kommt nie mehr wieder. Das war früher so üblich, okay, jetzt muss ich ins Feld, ich muss das und das machen und danach habe ich wieder Zeit für euch.
Wie sich das später alles in diesem Buch wiederfindet, kann man im Grunde heute auch gar nicht sagen. Es werden wahrscheinlich mehrere Bände werden. Es wird auf jeden Fall ein Bestseller, davon bin ich überzeugt. Und wenn die zweite Auflage rauskommt, dann sprechen wir uns hier wieder. Versprochen.
Ja, aber eines muss ich sagen, wir haben das Privileg, in einer Zeit zu leben, in dem wir die Facetten auf der einen Seite und auch hier in der modernen Welt so erlebt haben, das wird, glaube ich, kaum mehr, hat kaum jemand ein Menschengeschlecht kennengelernt und wird auch wahrscheinlich nie mehr einer kennenlernen. Weil der Unterschied so gravierend, so gewaltig ist. Also wenn ich denke, mein Vater ging früher zur Arbeit, dann fuhr der mit der Rhein-Uferbahn in Hersel zur Arbeit. Dann lief der von Ohlsdorf eine Stunde nach Hersel, arbeitete 12 Stunden und fuhr dann wieder zurück, war abends um 9 Uhr zu Hause, 6 Tage in der Woche. Und dann sage ich immer, als Alternative heute, die Klimaanlage bei der Bahn ist ausgefallen. Das kommt abends in der Tagesschau. Und zwar nicht einmal, sondern mehrere Male. So ist die Zeit, so hat sich die Zeit entwickelt.
Schnelllebig ist es.
Und da ist eben der Mensch heute ja zum Teil, für mich bedauerlicherweise, zu anspruchsvoll.
Ein schönes Schlusswort, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Meine Gäste heute Abend waren Werner Jaruch und Paul Fassfender vom Förderverein Haus der Alfter Geschichte, die mit mir über den Verein an sich und über das neue Projekt, das geplante Wörterbuch Alfterer Platt, geplaudert haben. Ich sage danke für den Besuch im Studio und wünsche einen guten Heimweg nach Alfter.
Dankeschön.
Wir tun uns auch tüchtig bedanken.
Ja.
Aber bevor wir sozusagen das Buch zuschlagen, noch der Hinweis, dass wir gleich nach der Musik noch die Veranstaltungshinweise aus dem Vorgebirge für Sie haben. Die hat heute meine Kollegin Carmen Gerstenmeier gesammelt. Tja, und normalerweise sage ich jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal, aber heute Abend, passend zu einer Sendung über den rheinischen Dialekt, lasse ich das mal Peter Brinks sagen.